da kein Investor zuschlägt, gibt es nur noch zwei andere Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben wir Abriss oder es wird halt nicht abgerissen und es verrottet irgendwie in der Innenstadt oder tatsächlich den Umbau in Wohnungen.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und heute haben wir mal wieder vor, einen relativ großen Bogen zu spannen. Von Homeoffice und nicht mehr gebrauchten Büros kommen wir über verwaiste Kaufhäuser zu einem Thema der Grundversorgung. Einem Thema also, das nun wirklich alle angeht, bezahlbaren Wohnraum. Unser Thema heute lautet also, wo leere Büros und verlassene Kaufhäuser die deutsche Wohnungsnot lindern können und wo nicht. Damit wir diesen großen Bogen wirklich spannen können, hat unsere Expertin in der Redaktion für den Immobilienmarkt, unter anderem für den Immobilienmarkt, muss ich sagen, Hanna Steinharter, in den vergangenen Wochen für Sie reichlich recherchiert und ist heute Morgen hier bei uns zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Hanna.
Guten Morgen, Sven.
Ja, Hanna, normalerweise sortieren wir hier ja in unserem Podcast zu Beginn immer zuerst die Fakten. Dieses Mal möchte ich aber gerne damit anfangen, wie es bei dir mit dieser konkreten Recherche losging. Wenn es dir da möglich wäre, uns ein bisschen mitzunehmen.
Ja, gern. Das ist nämlich in dem Fall ganz spannend, glaube ich, weil generell Homeoffice und die Folgen für den Büromarkt sind ja schon länger ein großes Thema. Da gibt es schon seit Monaten irgendwie viel Geraune in der Branche. Ich habe jetzt aber von verschiedenen Quellen tatsächlich konkrete Belege bekommen, welche riesigen Bürogebäude Mieter suchen und bislang keine finden. Und das fand ich dann doch schon sehr interessant, weil das einfach große Büroflächen sind, die da leer stehen, in den größten deutschen Städten.
Ja, interessant, genau. Wie so oft im Leben, abstrakt, haben ja auch wir beide häufiger schon darüber gesprochen, wenn wir uns über Themen unterhalten. Das erreicht dann den Kopf, aber Bauch und Herz erreicht es oft erst, wenn es konkret wird. Um welche riesigen Gebäude dreht es sich denn da?
Ja, ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. 70.000 Quadratmeter in den Berliner Bremsenwerken beispielsweise oder über 20.000 Quadratmeter im ehemaligen Osram-Gebäude, der Skyline Tower an der A9 in München, kennst du vielleicht?
Mhm, ja, kenne ich.
Dann Zalando vermietet in Berlin über 20.000 Quadratmeter unter. Die Rentenversicherung zieht am Berliner Ostkreuz Ende des Jahres aus und macht 102.000 Quadratmeter frei, um mal nur so ein paar Adressen zu nennen.
Okay, das sind eindrückliche Zahlen, die du da genannt bekommen hast. Sozusagen, die sind da an dich herangetragen, das hast du dann aber nochmal überprüft. Oder wie bist du damit weiter umgegangen?
Klar, das habe ich nochmal überprüft. Aber ich muss sagen, die Ausgangsinfos, die ich hatte, waren zum Teil so, dass ich da hätte anrufen können und einfach einige 10.000 Quadratmeter anmieten können. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht, aber das waren tatsächlich ganze Projektmappen, also schon sehr seriös. Aber trotzdem musste ich natürlich noch mal schauen, sind die in der Zwischenzeit vermietet worden? Also habe ich da stichprobenartig nachgefragt und Ergebnis war, fast alle haben natürlich auf Modernisierung verwiesen und erklärt, dass aber natürlich schon Gespräche mit möglichen Nachmietern laufen würden. Aber unterm Strich, ja, also die riesigen Leerstände sind nach wie vor bestehen oder treten ja auch erst noch ein.
Okay, gut. Also du hast so das erste Mal nicht nur aggregiert, sondern wirklich sehr konkret anhand von konkreten großen Gebäuden den Beleg gefunden. Es gibt wirklich tatsächlich enorme, riesige Leerstände. Woran liegt das denn?
Das hat zwei Gründe, kann man sagen. Vor allem, und das wird wahrscheinlich irgendwie die wenigsten überraschen, das Homeoffice. Vor Corona-Zeiten haben gerade einmal 10% der Menschen regelmäßig von zu Hause aus gearbeitet. Während der Pandemie ist das dann auf über 60% hochgeschossen. Und momentan ist es natürlich wieder etwas niedriger, aber die Prognosen sagen, dass wir uns in Zukunft bei so ungefähr 25% Homeoffice einpendeln werden. Also deutlich mehr als vor der Pandemie.
Ja, verständlich, kann ich nachvollziehen. Du hast von zwei Gründen gesprochen. Was ist der zweite Grund?
Ja, die meisten Büros, die jetzt einfach zu groß sind, sind zusätzlich auch einfach unmodern oder dezentral. Da will halt eigentlich niemand mehr hin. Und wenn sich die Firmen jetzt schon nach neuen Zentralen umschauen, dann sollen die bitte auch den modernsten Standards entsprechen. Also nachhaltig sein, gut zu erreichen. Genau, das lassen sich die Firmen dann tatsächlich auch mehr kosten. Also es ist nicht so, dass sie dann weniger Miete bezahlen. Man hofft dann so, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ein bisschen mehr ins Büro zu locken und tatsächlich auch neue Fachkräfte vom Unternehmen zu überzeugen. Da helfen tatsächlich moderne Konzernzentralen.
Ja, in der Tat, das wissen wir auch aus unserem eigenen beruflichen Erleben. Ich kann sagen, wir haben es ja hier ganz gut in der Zentrale in Hamburg, muss ich sagen. Zentral gelegen, Erikospitze, ganz modernes Gebäude. Das heißt jetzt aber, um nochmal auf den Ausgangspunkt deiner Recherche zurückzukommen, du hast jetzt wirklich, wirklich konkrete Belege für ganz große Gebäude, die leer stehen. Die Plausibilität hast du auch erklärt und erläutert. Und jetzt ist ja für die Frage, wie geht es mit diesem Markt weiter? Was kann da eigentlich passieren? nochmal interessant zu schauen, was heißt denn das aggregiert, also in der Gesamtheit? Ja. Welche Zahlen hältst du dafür realistisch, was die gesamten Leerstände betrifft?
Ich fand die Zahlen des Beratungsunternehmens Jones Lang LaSalle ganz eindrücklich. Die habe ich auch direkt mitgebracht. Ja. Die sagen nämlich, dass bis 2025 in den Big Seven Städten in Deutschland, das sind Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München, Köln, Düsseldorf und Stuttgart, über 7,8 Millionen Quadratmeter Bürofläche leer stehen werden. Lass die Zahl mal auf dich wirken.
Ja, du merkst es schon, möglicherweise. Lass ich wirken. Kurzes Kopfrechnen. Ja, das sind Zahlen, mit denen ich sonst normalerweise im Zusammenhang mit Gebäuden und Wohnungen nicht so häufig zu tun habe. Aber 7,8 ja. Millionen, jetzt gehen wir mal aus von einer Wohnung von 100 Quadratmetern, dann wären das 78.000 Wohnungen, die man daraus machen könnte. Ist aber vermutlich ein bisschen einfach, ne?
Ja, genau. JLL kommt nämlich am Ende auf zumindest 19.600 Wohnungen. A 65 Quadratmeter, oh. Die haben ein bisschen kleiner gerechnet.
Ja.
Aber genau, wie kommen die darauf? Das ist auch ganz spannend, weil sie sagen, okay, von den 7,8 Millionen Quadratmetern entspricht fast die Hälfte nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Also das sind ungefähr 3,64 Millionen Quadratmeter. Die kämen grundsätzlich erstmal für eine andere Nutzung in Frage, weil das sozusagen diese Gebäude sind, über die wir gerade schon gesprochen haben, die unmodern sind, dezentral. So, jetzt musst du aber bedenken, wirklich rentabel wird der Umbau erst ab einer Größe von so 5000 Quadratmetern. Mhm. Weil so ein Umbau erfordert natürlich Investitionen in die Planung, in die Organisation, in meinetwegen komplett neues Sanitärsystem. Genau, deswegen schaut JLL sich sozusagen nur die Quadratmeter an, die größer als 5000 sind.
Also die Flächen, Gebäude. Ne?
Ja. Die Flächen, genau, die Flächen, die größer als 5000 Quadratmeter sind. Und das sind noch 1,8 Millionen Quadratmeter, also auch noch sehr viele. Und davon zieht JLL dann nochmal 30% ab, weil diese Fläche bei der Umwandlung verloren gehen. Und mit dieser Umwandlungsrate und einer angenommenen Wohnungsgröße, ich habe es gerade schon gesagt, von 65 Quadratmetern, ergibt das tatsächlich 19.600 neue Wohneinheiten. Aber auch das ist leider nicht so einfach in der Realität, wie wir diese Rechnung jetzt hier gerade aufgestellt haben.
Okay, gut, ich konnte es dem gut folgen. Sag nochmal, diese 30%, die da verloren gehen, das liegt daran, weil da Flure
sind. Genau, weil man Flure einbaut, Zwischenwände und man kennt es aus Büros, da haben wir oft lange Flure. In Wohnungen hat jede Wohnung nochmal einen einzelnen Flur etc. Also da geht einfach ein bisschen was durch sozusagen, ja, Zwischenwände, Rückbau, Umbau verloren.
Gut, theoretisch, wenn man das so rechnet, könnte man rauskommen bei 19.600 auf 65 Quadratmetern. Aber du sagst, das sei nicht ganz so einfach. Dann lass uns doch mal peu à peu weitergehen bei diesem Gedankenexperiment, das mehr ist als ein Gedankenexperiment, weil, wie gesagt, es gibt da ganz konkrete Themen, Nöte, Probleme, die es zu lösen gilt. Was passiert denn jetzt mit diesem Leerstand, mit diesen 7,8 Millionen Quadratmetern tatsächlich?
Mhm. Also wie schon gesagt, Büros werden dann in allermeisten Fällen nicht mehr reinkommen. Da sind sich alle einig. Und dann sind wir auch schon bei diesem hoffnungsvoll hochgelobten Thema Umnutzung. Mhm. Da sprechen ja gerade alle von. Aber erstmal schauen sich tatsächlich den Umbau vor allem Hotels und Service-Apartments an, also vollbeblühte Apartments. Der Vorteil dabei ist nämlich, Bürogebäude finden sich auf Flächen wieder, deren Nutzung ein Gewerbe vorsieht. Mhm. So, das passt natürlich zu Hotels, weil die ebenfalls Gewerbe sind, aber nicht zu Wohnen. Da müsste ich zum Beispiel erst die Flächennutzung ändern, was nebenbei bemerkt Jahre dauern kann.
Mhm, wie so vieles Jahre dauert, ja. Okay, also schauen sich die an, die aus den Büros Hotels oder diese möblierten Apartments für so Kurzzeitmieten herstellen können. Aber da ist der Markt ja auch begrenzt, ne?
Stimmt. Und deswegen, wenn da kein Investor zuschlägt, gibt es nur noch zwei andere Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben wir Abriss oder es wird halt nicht abgerissen und es verrottet irgendwie in der Innenstadt oder tatsächlich den Umbau in Wohnungen.
Okay, das ist das, wo du gerade eben schon mal diese theoretische Rechnung aufgemacht hast. Jetzt sag doch mal, warum baut man dann nicht noch beherzter und ja konsequenter? Das sind jetzt zwei positive Attribute. Ich sag mal einfach, mehr dieser Flächen um in Wohnungen.
Ja, das habe ich mir von jemandem erklären lassen, der diesen Umbau mit seiner Firma macht. Und zwar Gerd Kroppmanns von der Wohnkompanie NRW. Das ist ein Unternehmen, das auch zum riesigen Netzwerk der Zech-Gruppe gehört. Und der hat mir erklärt, er bekommt wöchentlich so um die 15 Angebote auf den Tisch von leerstehenden Bürogebäuden, die er theoretisch umwidmen könnte. Und das ist im Prinzip ja schon all das, was für Hotels uninteressant ist. Und er sagt aber, das meiste davon ist Schrott und nicht in Wohnung zu verwandeln. Und er sagt, die verrotten einfach.
Das ist ja nochmal ein Beleg dafür, was da für ein Betonblei im Grunde genommen in Deutschland rumsteht. 15 Angebote pro Woche, also zwei durchschnittlich pro Tag, wenn man mal die Samstage und Sonntage mitnimmt, sonst nur Werktage 3 pro Tag, das ist schon enorm. Okay, und er sagt, aber das meiste davon sei Schrott und nicht in Wohnungen zu verwandeln. Warum? Sag mal.
Ja, weil da müssen, genau, man stellt sich das mal so einfach vor, weil man denkt, okay, da steht ja schon Gebäude, praktisch, Außenwände, man zieht Zwischenwände ein, es können Leute einziehen, aber es müssen tatsächlich mehrere Sachen passen, bevor das funktioniert. Erstmal die Größe, das habe ich vorhin schon gesagt, es macht erst wirklich Sinn ab 5000 Quadratmetern. Dann müssen bestimmte baurechtliche Voraussetzungen erfüllbar sein. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, weil es wirklich ein langer Katalog ist, aber so als Beispiel, jedes Zimmer braucht beispielsweise ein Fenster für die Belüftung, zum Brandschutz. Und allein das ist teilweise schon schwierig. Klar, wenn du so an riesige Bürogebäude denkst, wenn du da Zwischenwände einziehst, haben die Zimmer in der Mitte nicht unbedingt Fenster. Mhm. Müssen sie aber haben, laut Baurecht in Deutschland. Dann soll natürlich die Lage passen, weil wenn dort Wohnungen entstehen, sollen ja auch Leute einziehen. Und das passiert eher nicht, wenn das Haus jetzt mitten in einem Gewerbegebiet liegt. Und am Ende hat man natürlich irgendwie die Hoffnung, dass die Umwandlung der Nutzungsart einigermaßen zügig geht.
Also das, was du sagtest, von Gewerbe in Wohnen, ne?
Genau.
Und das muss eben zügig gehen, weil, klar, man braucht immer als Investor Verlässlichkeit, man muss das finanzieren und wenn da dann nichts passiert, dann laufen die Finanzierungskosten auf und es geht nicht los. Hast du trotzdem ein Beispiel, wo es geklappt hat oder zumindest an dem du das illustrieren kannst, wie sowas läuft?
Tatsächlich, ich habe zwei Beispiele. Einmal das, wo es geklappt hat, das war ein Bürogebäude der AXA in Köln. Da hat es wunderbar funktioniert, da sind 113, 114 Wohnungen entstanden. Herr Kropmanns hat mir aber auch noch eine leidvolle Erfahrung aus Köln mitgebracht. Da ist die Deutsche Welle nämlich 2003 aus dem gleichnamigen Deutsche Welle Tower aufgrund von hoher Asbestbelastung ausgezogen. Ist schon Jahre her, ist aber trotzdem noch einigermaßen aktuell, weil das Gebäude stand, ist das dritthöchste Hochhaus in Köln gewesen, jahrelang leer. Man hat nichts damit gemacht, weil man sich auf nichts einigen konnte. 10 Jahre später ist dann Kropmanns mit der Wohncompany und einer zweiten Firma eingestiegen. Und die wollten den Turm abreißen und Wohnungen bauen. Das Thema, worüber wir gerade die ganze Zeit reden. Aber da ging dann der Ärger erst los tatsächlich.
Also 2003 sind die ausgezogen, 10 Jahre später ist Kropmanns eingestiegen, wollte loslegen. Und ging aber nicht. Warum? Was für ein Ärger ist da gestartet?
Also von verschiedenen Seiten. Erstmal war auf dem Grundstück ein Sondernutzungsrecht für den Betrieb von öffentlichen Rundfunkanstalten eingetragen. Mhm. So, das ist gut, wie du dir vorstellen kannst, für den Betrieb der Deutschen Welle.
Ja.
Das ist aber schlecht für den Wohnungsbau. Wir haben gerade schon drüber geredet, da muss als Nutzungsart Wohnen eingetragen sein im Flächennutzungsplan. Deshalb mussten Kropmanns und seine Firma zuerst den Flächennutzungsplan bei der Bezirksregierung und den Bebauungsplan bei der Stadt Köln ändern lassen. Und das hat am Ende, halte ich fest, 9 Jahre gedauert.
Wow.
Die konnten erst im Herbst 2023, also Ende letzten Jahres, mit dem Bau der 750 geplanten Wohnungen starten.
Das ist natürlich, um es mal möglichst neutral zu formulieren, vergleichsweise unattraktiv, aber hat es trotzdem durchgezogen, ne?
Ja, genau.
Aber mit Schmerzen nehme ich an. Okay, das Regime ist natürlich eher unattraktiv für Investoren. Neben solchen Fällen, also leeren Bürogebäuden, kommen jetzt ja noch Kaufhäuser dazu oder leere Einzelhandelsflächen, muss man sagen. Wobei einfacher und dann ja auch eher in Richtung dieser 5000 Quadratmeter, die du genannt hast, sind Kaufhäuser, von denen jetzt womöglich, vermutlich einige dauerhaft leer stehen werden nach der erneuten Pleite von Galeria Karstadt Kaufhof, wo vermutlich der Konzern jetzt wirklich nochmal komplett umgekrempelt wird. Und gilt für diese Kaufhäuser im Grunde dieselbe Logik, wie du sie für diese Büroflächen gerade schon aufgeblättert hast?
Grundsätzlich ja. Also wir reden hier auch von riesigen Immobilien, die irgendwie schwierig umzuwandeln sind, aufgrund der ganzen Dinge, die ich vorher schon gesagt habe. Aber man muss sagen, bei den Einzelhandelsflächen und der Galeria Karstadt Kaufhof, da ist natürlich interessant, dass die vor allem super zentrale Innenstadtlagen haben. Also das wäre natürlich schon attraktiv, wenn man Wohnen wieder in die Städte zurückbringen will.
Und wie ist da, ja, das war jetzt nicht Gegenstand deiner Recherche, aber ich weiß, dass du dich damit auch beschäftigt, wie ist da so gerade ja die Haltung von Stadtplanerinnen und Stadtplanern?
Die können, also genau, die wünschen sich das natürlich immer, dass Wohnen irgendwie mehr zurück in die Städte kommt, die Stadt der kurzen Wege, 15-Minuten-Wege etc. Wir kennen die Stichworte alle, aber bisher ist da tatsächlich wenig gemacht worden. Es gibt einzelne Beispiele, aber ja, so großflächig kann man das noch nicht sehen.
Okay, dann konstatiere ich, es wäre nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, möglich mehr von dem verbauten, derzeit ungenutzten und in wachsendem Ausmaß voraussichtlich ungenutzten Beton in Wohnfläche umzuwandeln. Nicht ganz so einfach, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, weil genau, du hast die Restriktion genannt. Aber eine Restriktion, wenn die fiele, dann müsste da auf jeden Fall mehr möglich sein, nämlich diese schnellere Umwandlung der Nutzung von Gewerbe in Wohnen. Also es müsste schon an der Ecke entreguliert werden, oder? Habe ich das falsch zusammengefasst?
Ja. Nee, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt, den mir auch alle genannt haben, dass es momentan einfach viel zu lange dauert. Ich meine, wir haben es am Beispiel Deutsche Welle Tower Köln gesehen. 9 Jahre, das ist wirklich unendlich viel Zeit. Ja, aber Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat Ende letzten Jahres auch erklärt, dass ein Entwurf für eine Baugesetznovelle in Arbeit ist. Und dort sollen tatsächlich Fristen eingeführt werden, um Planungszeiten, Zitat, deutlich zu reduzieren. Ja, sie hat versprochen, dass Gebäude in innerstädtischen Lagen dadurch leichter umgenutzt werden können. Das könnte dann natürlich auch für mehr Investoren interessant werden, einfach weil man nicht mehr Jahre auf eine Entscheidung warten muss.
Okay, super. Hanna, ich habe eine Menge gelernt heute Morgen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie auch interessante Informationen haben, Kompendien, Dossiers, Hinweise, so wie sie Hanna Steinharter bekommen hat zu diesem wichtigen Thema der Büroimmobilien, dann schicken Sie uns immer gern eine Mail an chefredaktion@manager-magazin.de. Wir behandeln Ihre Informationen natürlich höchst vertraulich, so wie es unserer Handwerksordnung entspricht. Wenn Sie noch klüger werden wollen beim Thema Immobilien, Investments, Stadtplanung, dann empfehlen wir Ihnen ein Abo des Manager-Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alle Angaben dazu in unserer App und auf der Website und Hinweise natürlich auch zur Vertiefung des Themas in den Shownotes. Hanna Steinharter, Sven Bergmann und Mareike Larissa Heinz, die diese Folge für Sie produziert haben, und ich, wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute unser Gast waren. Und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.